Willkommen bei den Kremationstanten, dem ersten Tierbestatter-Podcast.
Wir sprechen hier über die Haustierbestattung, geben euch Hintergrundinfos und berichten über unseren Alltag.
Bitte bedenkt, dass dieser Podcast potenziell triggernde Inhalte hat. Die Triggerwarnung findet ihr in den Shownotes.
In diesem Podcast sprechen wir über den Tod, das Versterben von Haustieren, die Tierbestattung und die Abläufe der Kremierung. Sollten dich diese Inhalte triggern, bitten wir dich, den Podcast nicht anzuhören oder dir professionelle Hilfe zu holen.
Bitte wundert euch nicht, wenn wir im Redefluss nicht gendern. Natürlich meinen wir immer alle Geschlechter, jeder darf sich angesprochen fühlen.
Guten Morgen, Froni.
Hi, guten Morgen, Lucia. Wie geht's dir?
Gut, das ist mal eine ganz ungewöhnliche Podcast-Aufnahmezeit, muss ich gestehen. Wir haben 7.30 Uhr, glaube ich, uns getroffen.
Ist ein bisschen früh.
Bisschen früh für dich,
der frühe Vogel und so.
Ich bin eher so der 18 Uhr Aufnahmetyp.
Ja, wo ich schon halb schlafe.
Ja, genau.
Okay, aber es ist ja ein besonderer Aufnahmetag.
Ja, das stimmt.
Wir haben heute einen Gast bei uns, die Sarah aus der Tierklinik. Erzählt uns hoffentlich einiges über, ja, wie halt unser Podcast so ist, über das Sterben, über den Tod und wie die ganze Sicht oder wie dieses ganze Ablauf aus Sicht einer Tierärztin beziehungsweise aus Klinik, Alltag und allem, was dazugehört, so ist. Hi Sarah.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Für mich ist das die normale Uhrzeit. Normalerweise bin ich jetzt schon in der Klinik. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Wir starten immer unseren Podcast mit einem Moment der Woche. Vielleicht willst du dich einmal ganz kurz vorstellen und auch deinen Moment der Woche gleich mit uns teilen.
Alles klar. Ja, also ich bin die Sarah, ich bin Tierärztin, jetzt schon seit 12 Jahren. Und habe hier in München studiert und bin dann in München geblieben, weil es mir hier so gut gefällt und so nah an den Bergen ist. Und arbeite jetzt inzwischen in einer großen Tierklinik hier in der Nähe von München und bin da im Bereich der Chirurgie und Orthopädie tätig. Und weil ich Tierärztin bin, habe ich natürlich selber auch Tiere. Ich habe 2 verrückte Katzen, die mir das Leben meistens schön und manchmal schwer machen.
So ist halt
genau,
ja,
wie es so ist mit Tieren. Und mein Moment der Woche, da musste ich kurz überlegen. Wir waren am Wochenende in den Bergen und haben dort auf einer Berghütte übernachtet und haben dann am Sonntagmorgen uns den Sonnenaufgang angeschaut. Und das war mein Moment der Woche.
Sehr schön.
Mega.
Ja, war sehr schön.
Du musst auch das Wetter passen,
ja. Ja, wir hatten super Glück. Jetzt am Wochenende regnet es ja, aber letztes Wochenende war super.
Sehr schön. Ja. Und Sonnenaufgang, das heißt 4 Uhr aufstehen wahrscheinlich, oder?
Nee, war ja erst 5:30.
Ach so.
Ist ja schon wieder Juli, werden die Tage ja schon wieder kürzer.
Ja, stimmt. Ja.
Genau.
Ach cool, sehr schön.
Ja.
Dankeschön erstmal. Lucia, was war denn dein Moment?
Mein Moment der Woche. Ich mache aktuell eine Ausbildung und ich hatte letzten Sonntag den ersten Teil der Prüfung dazu.
Oh.
Und ich war unfassbar nervös und habe die Prüfung aber tatsächlich bestanden, wie wir erwarten. Das war mein Moment der Woche. Er hat mich natürlich sehr gefreut, dass es Teil 1 jetzt rum ist.
Ja, ist so ein kleiner Steinfeld dann immer von...
Ja, sehr. Also wir waren alle sehr nervös. Ich mache das mit einer Freundin zusammen, wir waren beide sehr nervös. Sie ist dann auch noch krank geworden am Tag davor, dann stand auf der Kippe, ob sie kommen kann oder nicht. Und letztlich haben wir beide teilgenommen und beide bestanden. Also es war... Sehr erfolgreich, der Sonntag.
Immerhin.
Ja. Hast du denn einen Moment der Woche für uns?
Ja, der ist tatsächlich im Vergleich zu euren sehr unspektakulär.
Na toll.
Kennt ihr das, wenn man meint, man hat Dinge verloren und dann findet man sich schon damit ab, dass man sie verloren hat?
Ja.
Und dann so ein Jahr später findet man sie wieder und ist völlig aus dem Häuschen, weil man hat sie ja doch nicht verloren. So ging es mir mit Kleidungsstücken am Wochenende.
Mit Kleidung auch noch?
Ja. Ich dachte irgendwie so, ah ja, okay, das habe ich wahrscheinlich dann schon weggeschmissen, weil ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Genau, letzte Woche hatte ich es dann gefunden.
Ja, wunderbar.
Hey. Mega. Du bist noch da, wunderbar.
Das ist quasi wie, wenn man in seinem eigenen Kleiderschrank neue Dinge findet, als würde man da einkaufen gehen.
Ja, genau, so ungefähr.
Ist neu gewonnen.
Ja, alles neu.
Ja.
Genau, so viel dazu.
Ja, sehr schön.
Unser heutiges Thema habe ich ja schon angeschnitten, viel aus dem Tierklinik-Alltag. Möchtest du einmal ganz kurz uns erzählen, Sarah, wieso der generelle Ablauf ist? Du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich voll deine Uhrzeit, um 8 geht schon alles los. Wie startet ihr denn in den Tag? Was gibt es immer zu beachten? So ganz grob, was macht ihr so?
Hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man jetzt arbeitet. Aber per se geht bei uns der Tag um 7 los. Wir haben dann morgens immer eine Röntgenvisite, wo wir die Fälle vom Vortag durchgehen, die Röntgenbilder und auch teilweise Ultraschallbilder und CT- oder MRT-Bilder und die Patienten durchsprechen. Das dient zum einen dazu, dass man nochmal schaut, dass nichts übersehen wurde, ob alle Patienten korrekt behandelt wurden. Und es dient auch der Ausbildung der jungen Assistenten, die auch in dieser Visite anwesend sind. Und dann durch dieses regelmäßige Anschauen von Röntgenbildern einfach Dinge lernen können. Wie sieht eine Magendrehung aus? Wie sieht ein kranker Ellbogen aus? Genau, damit starten wir in den Tag. Dann werden noch die stationären Patienten besprochen in der Stationsvisite. Die Therapie angepasst, Kontrolluntersuchungen angeordnet. Und dann geht es für mich jetzt in meinem Bereich meistens dann runter in den OP. Das heißt, ich nehme dann meine OP-Patienten auf. Das ist ganz vielfältig, orthopädische Patienten, Tumorpatienten, genau. Und dann nehme ich die auf, dann werden die in Narkose gelegt, dann operiere ich die. Dann gebe ich die aber später wieder nach Hause.
Die kommen jetzt alle mit Termin dann zu dir?
Die kommen alle.
Oder die sind jetzt quasi angemeldet, dass die heute diese OP haben?
Genau, also die sind angemeldet. Wir haben natürlich auch immer Puffer für Notfallpatienten. Also wenn jetzt eine Katze einen Autounfall hat und sich das Bein bricht, dann muss die natürlich zeitnah operiert werden und ist dann in so einem Notfallblock untergebracht. Da ist dann auch immer manchmal spannend, was man am nächsten Tag zu tun hat, weiß man dann immer noch nicht. Oder man hat geplante OPs.
Ja,
genau.
Okay. Jetzt im Falle bei uns, also wir kommen ja vom Tierkrematorium, kennen ja immer nur den Worst-Case-Ausgang, wenn natürlich das Tier verstirbt und dann die Kunden zu uns kommen. Wenn du jetzt gerade sagst Autounfall, wie oft habt ihr so krasse Notfälle? Kommen die wirklich jeden Tag? Kann man sich das so ein bisschen, ich muss immer an Grey's Anatomy denken, so Notaufnahme und alle schreien rum. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also alle schreien hoffentlich nicht rum, sondern bleiben ganz ruhig. Doch, wir haben schon jeden Tag Notfälle. Also natürlich Notfälle aus unterschiedlichen Bereichen. Ein Hund, der ein Herzproblem hat und plötzlich keine Luft mehr bekommt, weil er Wasser in der Lunge hat, ist auch ein Notfall. Ist dann aber nicht mein Bereich, den ich abdecke, aber in der Notfallsprechstunde kommen die alle zusammen. Also wir haben schon jeden Tag Notfälle und auch Notfälle, wo es dann richtig schnell gehen muss. Also,
ja. Und wahrscheinlich dann, also schlimm wie es ist, auch jeden Tag einfach Euthanasien.
Ja.
Oder, also ich denke gerade in den großen Kliniken ist es ja irgendwie, ja, es ist eben traurig, aber wahrscheinlich irgendwie doch so ein Tagespunkt oft, oder?
Ja. Also sowohl stationäre Patienten, denen wir leider nicht mehr helfen können, die sich auf die Therapie nicht bessern. Dann kommen manchmal Notfälle rein, denen es so schlecht geht, dass wir sagen, wir können nichts mehr tun. Aber wir haben natürlich auch Stammkunden, die wir schon jahrelang begleiten, wo das Tier einfach alt ist und eine chronische Erkrankung hat und die dann auch irgendwann kommen, weil das Tier eingeschläfert werden muss.
Ja, und wenn du jetzt sagst, es sind chronische Krankheiten oder Stammkunden, wie würde das ablaufen vom jetzt rein eurem Ablauf her, so eine Euthanasie? Oder was macht man da genau? Weil das ist ja bei uns, bei den Kunden auch oft, die kommen zu uns und sagen dann, manche sagen, ah, das war total das gute Erlebnis, in Anführungszeichen. Es war schön gemacht, der Tier zwar mitfühlend. Andere kommen zu uns und sagen, oh Gott, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. War aber wahrscheinlich vom Ablauf ähnlich. Also wie läuft es ab? Was kann man sich da grob drunter vorstellen, wenn man es sich vorstellen möchte?
Also wenn es jetzt so ein Patient ist, der schon lang bei uns ist und eben chronisch krank ist und wir dann irgendwann sagen, also wir finden, die Lebensqualität ist jetzt nicht mehr gegeben. Also wir bereiten die Leute auch darauf vor. Wir entscheiden es auch mit den Leuten natürlich zusammen, wenn der Zeitpunkt gegeben ist. Und wenn es so ein Patient ist, dann macht man einen Termin aus. Also die kommen dann zur Euthanasie und dann schauen wir, dass die immer einen ruhigen Raum kriegen, wo sie auch Zeit bekommen. Also da ist ganz wichtig, dass man da keinen Stress hat, keine Hektik verbreitet. Die Leute brauchen Zeit, um sich dann nochmal zu verabschieden, haben sich zu Hause natürlich aber auch auf diesen Moment schon vorbereiten können. Und vom Ablauf her ist es so, dass wir den Patienten einen Venenzugang legen, über die wir dann das Medikament verabreichen, weil das am schnellsten und am ruhigsten geht. Das heißt, es wird ein Medikament, das ist Pentobarbital, also ein Barbiturat. Das ist ein sehr, sehr potentes Narkosemittel. Und das wird dann in die Vene gespritzt. Und dann gehen die in Narkose und dann wird die Narkose so tief durch das Medikament, dass sie dann einen Herz- und Atemstillstand erleiden. Das kriegen die aber nicht mit, weil die schlafen ja davor schon, ja, wie bei einer normalen Narkose. Und dann sterben sie.
Also
und
man kann es so ein bisschen damit vergleichen, als würden sie einfach tief einschlafen.
Genau, so formuliere ich das auch immer. Ich sage, jetzt gibt es ein Medikament, dann schlafen die ein und dann wird die Narkose tiefer und dann bleibt irgendwann das Herz stehen. So sage ich das denen immer. Und auch da ist es so, wir legen den Zugang, dann geben wir denen nochmal einen Moment und ich frage dann auch immer, sind sie soweit? Ich würde nochmal rausgehen. Manchmal bieten wir es auch an, dass wir das draußen auf der Wiese machen. Muss man halt immer so ein bisschen schauen, ob dann andere Patientenbesitzer da unterwegs sind. Aber es ist natürlich schöner, wenn die vielleicht nochmal draußen sind, als in so einem sterilen Behandlungszimmer. Genau, und wenn sie dann soweit sind, dann komme ich mit dem Medikament. Dann ist aus medizinischer Sicht immer einmal wichtig, dass man dann den Tod bestätigt, indem man nochmal das Herz abhört und dann sagt, es ist kein Herzschlag mehr da, das Tier ist jetzt tot. Und dann kriegen die auch nochmal so viel Zeit, wie sie brauchen, um sich nochmal zu verabschieden.
Und da ist bei uns ja ganz oft so, manche Besitzer nehmen ja die Tiere selbst wieder mit und bringen die dann zu uns. Und ich habe es jetzt schon öfter mal gehabt, dass die Kunden dann dastehen mit dem Tier, wir stehen dann nochmal an der Waage, die verabschieden sich nochmal und dann stehen sie da und sagen, ja, ist das denn jetzt wirklich tot? Nicht, dass es doch noch lebt.
Ja,
aber das ist ja sichergestellt, dass die Tiere verstorben sind.
Ja, genau. Durch das Abhören, Puls fühlen, kein Herzschlag mehr da, ist es sichergestellt.
Ja. Und es ist ja auch eine gewisse Zeitspanne dann. Also es ist ja nicht, geht ja nicht so Schlag auf Schlag.
Ja.
Und also klar, natürlich, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Tiere verstorben sind. Ja. Aber ihr habt ja eigentlich schon die Zeit, das wirklich in Ruhe euch alles anzuschauen.
Ja, also auf jeden Fall.
Ja. Weil du gesagt hast, ihr ermittelt auch mit den Besitzern zusammen dann den Zeitpunkt, wo man sagt, okay, die Lebensqualität ist vielleicht nicht mehr so da für die Katze, für den Hund. Wie macht ihr das fest oder wie entscheidet man das? Wir hatten ja auch mal eine Folge dazu aufgenommen, wann so der richtige Zeitpunkt generell ist. Ist es zu früh, zu spät? Ja, was macht ihr da?
Also es ist teilweise wirklich nicht so einfach. Fällt mir jetzt ein Patient ein, den ich gerade habe, der einfach auch jetzt schon alt ist und jetzt Gewicht verliert, aber vom Kopf her noch total da ist. Also der Besitzer sagt dann immer, ja, der ist noch so fit und der ist noch der Alte und so, aber der nimmt halt nicht mehr zu. Und der ist wirklich so ein Klappergestell, aber sonst geht es ihm noch ganz gut. Also es gibt natürlich, wenn sie sich vom Allgemeinbefinden verschlechtern, wenn sie nicht mehr fressen, wenn sie auch geistig nicht mehr anwesend sind, dann ist es, glaube ich, einfacher, dann zu argumentieren, zu sagen, schauen Sie mal, das ist ja jetzt gar nicht mehr so wirklich Ihr Hund, den Sie mal hatten, den Sie mal kannten. Der erkennt Sie auch gar nicht mehr oder er frisst nicht mehr, dann geht es ihm natürlich auch nicht gut. Das Problem ist nur, dass uns die Tiere den Gefallen, mit dem ich fress dann einfach nicht mehr, oft nicht tun. Also das wäre jetzt für mich kein Argument zu sagen, ja, und wenn Ihr Hund dann mal nicht mehr frisst, dann wäre der richtige Zeitpunkt. Wenn es so ein schleichender Prozess ist, dann biete ich denen auch immer an, dass ich sage, dann kommen Sie doch in 4 bis 6 Wochen nochmal vorbei. Dann habe ich Ihren Hund 4 bis 6 Wochen nicht gesehen und sehe einfach, wie hat er sich verändert. Okay. Sie haben den jeden Tag, Sie sehen das nicht, weil das so schleichend geht, aber ich kann nach 6 Wochen sagen, oh je, jetzt hat er aber richtig abgebaut. Und das nehmen die oft dankend an, weil es ihnen halt so schwerfällt, wenn sie Tag für Tag mit dem Tier verbringen und ich als Außenstehender dann nochmal einen objektiveren Blick habe.
Ja.
Da geht es jetzt aber speziell quasi, ich sag mal, um alternde Hunde. Wie ist das jetzt in dem Fall, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie einen Hund, der ist chronisch krank oder akut erkrankt oder auch nicht unbedingt Hund, aber ein Tier, was chronisch erkrankt ist oder auch zum Beispiel ein Tier mit einem chronischen Schmerzleiden. Kommt es oft vor und wie legt ihr da dann das irgendwie, ich sag mal, wie legt man das fest?
Muss man dann ein bisschen unterscheiden. Also chronisches Schmerzleiden, das ist dann eher so mein Metier als Orthopäde zum Beispiel. Wir haben Patienten, die ganz schlimme Arthrosen haben, die kaum mehr laufen können. Dann bespreche ich mit denen, wir probieren verschiedene Medikamente aus. Wir haben die und die Option und sage dann aber von Anfang an, wenn wir mit allen Medikamenten keine Schmerzfreiheit hinbekommen, Ihr Hund nicht mehr richtig laufen kann oder Ihre Katze, dann wäre das für mich, so schlimm das dann ist, weil der ist auch fit und frisst und ist fröhlich, trotzdem ein Grund, das Leiden zu beenden. Das sind die Patienten, wo es den Besitzern unglaublich schwer fällt, weil sie dann sagen, jetzt hat mein Hund eine Arthrose und jetzt soll er sterben, um es mal so runterzubrechen. Aber auch da versuche ich einfach aufzuzeigen, sehen Sie, wir haben die und die Medikamente gegeben, der kommt immer noch kaum hoch, der kann nicht laufen, dann wird er jetzt vielleicht noch inkontinent. Und ich habe einfach das Gefühl, die Lebensqualität ist da, nicht mehr da. Der soll ja rennen und spielen. Und dann versuche ich das so zu argumentieren. Und wenn es jetzt chronische internistische Erkrankungen sind, Darmkrankheiten oder ganz klassisch bei der Katze die Niereninsuffizienz, die laufen jahrelang damit gut rum, haben dann halt leicht erhöhte Nierenwerte, fressen aber noch. Da ist tatsächlich das Fressen ein Punkt, weil wenn die Nierenwerte so ansteigen, ist denen schlecht und dann fressen die nicht mehr. Und dann zum Beispiel bei so einem Nierenpatient bieten wir dann Infusionen an und sagen, wir schauen, dass wir den Wert nochmal runterbekommen, dann geht es ihrer Katze besser, dann frisst die nochmal. Und wenn man dann aber sieht, in 4 Tagen ist der Wert wieder oben und die frisst wieder nicht, dann kann man auch argumentieren, sehen Sie, die Therapie schlägt einfach nicht mehr an. Und dann würden wir zur Euthanasie raten.
Okay. Ja. Wie siehst du das aus persönlicher Sicht? Weil ich finde, man hat ja auch immer so eine eigene Einstellung, wann zum Beispiel auch die eigenen Tiere keine Lebensqualität mehr haben. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft, oder denke ich mir immer, wenn mein Hund nicht mehr von alleine aufstehen kann, nicht mehr in den Garten gehen kann, pieseln kann oder so ein bisschen dieses Selbstständige, dann ist für mich so ein Punkt, wo wir denken, oh, finde ich ganz, ganz schwierig. Also klar kommen die anderen Faktoren auch dazu, aber für mich dieses eigenständig wohin laufen ist für mich immer ganz, ein ganz großes Indiz irgendwie. Wie siehst du das?
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich tue mir auch schwer damit. Wir haben manchmal, sind dann oft Tierschutzpatienten oder Tierschutztiere, die aus dem Ausland kommen, zum Beispiel mit alten Wirbelfrakturen oder so, die nicht laufen können, die dann in Rollwägelchen durch die Gegend laufen. Und das kann schon gut funktionieren. Ich bin da kritisch eingestellt. Ich sage dann immer, es muss wirklich gut funktionieren. Dieser Rollwagen muss gut sitzen. Wir müssen darauf aufpassen, dass die keine offenen Stellen bekommen, weil wenn die dann ja nur liegen, wenn die nicht in dem Rollwagen sind, kriegen die so Dekubitusstellen, also so offene Liegeschwielen im Bereich von der Hüfte oder im Bereich vom Sprunggelenk. Oh, okay. Und da habe ich dann schon Patienten gesehen, die dann diese offenen Geschwüre hatten. Und da war dann auch das Argument, ja, aber der ist ja vom Kopf noch fit und der frisst ja noch. Wo ich sage, ich finde das trotzdem eigentlich nicht mehr in Ordnung.
Schwierig.
Schwierig, ja. Weil wir können, ja, wir können viel in der Medizin machen und wir können die Patienten lange ziehen, aber die Frage ist, müssen wir das machen? Ja. Und dann vergleiche ich es manchmal tatsächlich mit Menschen, werde ich dann manchmal böse angeguckt, aber denke ich mir, wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir beenden das Leid jetzt an dieser Stelle, wir müssen das nicht bis zum Ende durchziehen. Ja. Und dann finde ich, dürfen wir davon auch Gebrauch machen.
Also ich finde es auch einen Vorteil, dass man, wenn man oft so Geschichten aus eben Humanbereich und alles hört, ja, der lag dann da 10 Jahre, will ich meinem Hund nicht antun.
Ja.
Und das dürfen wir ja Gott sei Dank, dass man dann sagt, nee, das hat er nicht verdient und wird erlöst.
Ja.
So erlösen. Es gibt ja dann aber auch Kunden, auch bei uns, die dann zu uns kommen, das Tier bringen und eigentlich tagelang damit kämpfen, dass sie der Meinung sind, das Tier umgebracht zu haben. Mit der Entscheidung, dass es jetzt erlöst wird. Wie ist es bei euch?
Haben wir auch, ja. Gerade wenn es eine Entscheidung ist, wo es nicht ganz klar ist. Ja, also wenn es jetzt eine Katze ist, die 10 Frakturen hat und die schon quasi in Atemnot, dann ist die in Atemnot in die Klinik kommt, dann ist die Entscheidung irgendwie klar, dass wir da einfach nichts mehr machen können. Ja. Aber wenn es so eine grenzwertige Entscheidung ist, ja manchmal. Also ich bin ja Chirurg, deswegen, ich habe manchmal OP-Patienten, die, wo ich dann in der OP die Leute anrufe und sage, also wir können jetzt das machen. Die Chance, dass das funktioniert, ist sehr gering. Wir können das versuchen. Aber es wäre auch gerechtfertigt, an der Stelle zu sagen, das machen wir nicht mehr. Mhm. Und die sind dann oft so, dass sie dann nochmal anrufen, ein paar Tage später und genau die Frage stellen, jetzt habe ich mein Tier umgebracht, war das jetzt richtig? Ich biete es auch immer an, dass ich sage, wenn sie dann nochmal Redebedarf haben, für sie kommt das jetzt sehr plötzlich, dann rufen Sie nochmal an. Ich bin da gern bereit, nochmal das mit Ihnen durchzusprechen. Und dann versuche ich, also ich umgebracht haben Sie es ja sowieso nicht. Ja, Sie haben die Entscheidung getroffen, aber getan habe es dann ich in dem Fall, denen diese Schuld zu nehmen. Also zu sagen, das war gerechtfertigt, nochmal zu argumentieren, warum diese Entscheidung richtig war und warum Sie sich da keine Vorwürfe machen dürfen.
Verstehen die Kunden das immer?
Nicht alle. aber viele.
Ich kann mir schon vorstellen, ja, das ist dann eher manchmal vielleicht wie so ein Pulverfass auch.
Ja, wobei, wenn sie selber anrufen, also es ist ja nicht so, dass ich dann nochmal hinterher telefoniere und sage, ja, ich würde jetzt nochmal mit Ihnen darüber reden, ja, wollen. Das ist natürlich nicht. Ich bin da immer sehr defensiv, ich biete es immer an. Oder auch eine Mail zu schreiben, sagen, wenn Sie Redebedarf haben, dann bitte,
ja,
melden Sie sich. Und das nehmen die, wie gesagt, auch gerne in Anspruch. Und dann ist es meistens ein gutes Gespräch. Und ich habe das Gefühl, die fühlen sich dann auch abgeholt und denen geht es ein bisschen, ja, besser.
Ist ja auch finde ich angenehm, dass man sagen kann, okay, vielleicht 2-3 Tage später, ja, noch mal ein bisschen runtergekommen. Ja. Man möchte es doch noch mal, ja, irgendwie genau analysiert so haben.
Ja.
Ja. Und wie geht es dir dann nach so einem Fall oder nach so einer sowas?
Das hängt auch davon ab, was es für ein Fall ist und wie gut ich den Patienten kenne. Wenn es jetzt ein Tier ist, das als Notfall kam und ich kenne das gar nicht, ist natürlich die emotionale Bindung meinerseits auch geringer.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich da nicht auch empathisch bin. Natürlich bin ich auch bei solchen Patienten empathisch, aber da nehme ich es nicht mit nach Hause.
Ja. So.
Aber ich habe Patienten, die ich jahrelang begleite, diese chronischen, wo ich dann auch fast mitweinen muss, wenn ich die dann einschläfern muss, weil es mir einfach sehr nahe geht. Und Patienten, wo wir im OP gekämpft haben, tagelang auf Station, gekämpft, 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 mhm, und dann verloren haben, die nehme ich mit heim.
Ja.
Das geht dann schon, ich kann mich dann auch wieder abgrenzen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man da nicht so kalt ist. Also das ist mir irgendwie wichtig. Ja. Auch nach den Jahren, die ich das jetzt mache, lässt mich das nicht kalt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wird man da mit der Zeit so ein bisschen abgestumpft? Mhm.
Also ich nicht.
Und werdet ihr da im Studium irgendwie darauf vorbereitet? Weil ich glaube, jeder studiert ja Tiermedizin mit dem Gedanken, ich möchte Tieren helfen. Und dann kommt man da wahrscheinlich in die Praxis und dann kommt irgendwann dieser Tag, wo irgendjemand sagt, okay, das musst du jetzt bitte einschläfern. Stelle ich mir super schwierig vor.
Ja.
Also muss ich jetzt tatsächlich gerade kurz überlegen, ob wir darauf vorbereitet wurden. Ich glaube nicht. Also man lernt natürlich in der Pharmakologie, was ist das für ein Medikament und wie funktioniert das? Aber gelernt habe ich es dann, wie geht man damit um, erst als ich es dann gemacht habe.
Erinnerst, ja, du dich an deine erste Euthanasie?
Nein.
Auch schon ein bisschen her.
Ja, das ist schon ein bisschen her. Nein, aber ich erinnere mich schon daran, dass es mir früher schwerer gefallen ist als jetzt, weil man, mhm, jetzt, so blöd das klingt, auch eine gewisse Routine hat, wie läuft, ja, das ab und so. Früher war es dann noch ein Thema als Anfangsassistent, wenn man ganz frisch ist und die Tiere, denen geht es richtig schlecht, die haben auch einen schlechten Blutdruck, da muss man erstmal diesen Zugang da reinkriegen mit den sehr emotional aufgeladenen, mhm, Besitzern und dem Tier. Das war Stress pur.
Ja.
Und da ist man natürlich irgendwie entspannter mit den Jahren. Aber es ist trotzdem nie leicht.
Ja. Ich habe meine erste Hündin, die hatte einen Herzfehler und da waren wir auch in der Tierklinik und bei der Herzspezialistin und die meinte dann, ja, also es kann von heute auf morgen sein, es kann auch noch dauern und wenn irgendwas ist, sollen wir einfach kommen. Und dann war natürlich nachts, ich glaube von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag, und sie hatte halt dann gekrampft und war ganz, ja, war schlimm. Wir haben den Hund gepackt, sind in die Tierklinik gefahren und genau diese Ärztin, die auch die ganzen Herzultraschall gemacht hat, hatte zufällig Nachtdienst. Und dann kam sie und hat sofort erkannt natürlich, was los ist und Ding und hat sie untersucht und dann habe ich auch gesagt, nee, also es ist okay, sie darf einschlafen und das ist völlig in Ordnung, dem Hund geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Und genau. Und die tat mir tatsächlich im Nachhinein, die Tierärztin, auch so leid, weil die so nervös war. Und da hat dann einen Tag später, habe ich nochmal angerufen, wollte was anderes nachfragen. Ich hatte auch noch ganz viel Medikamente zu Hause und bin dann nochmal hingefahren. Und dann hatte die am Empfang gesagt, ja, die hat nicht oft Nachtschicht. Mhm. Die hat nur so vertretungsweise Nachtschicht, mhm, weil sie ja eigentlich in der Kardiologie ist. Und da hat man nicht so viel Nachtschicht. Und es war quasi voll der Schock, weil es war ausnahmsweise mal eine Nachtschicht für die. Und da musste sie auch noch ihren eigenen Patienten erlösen. Ja. Und die hat so gezittert und die war so nervös. Und mir tat sie dann aber so leid, weil natürlich als Tierbesitzer ist man ja auch so nervös und ist ja auch alles ganz schlimm. Aber das hat sie tatsächlich sehr, sehr schön gemacht dann und hat aber dann am nächsten Tag eben auch gesagt, dass sie so leid tut, dass sie so gezittert hat und dass sie so nervös war. Und ja, irgendwie, das, ich finde, dann merkt man halt, es ist jeder nur ein Mensch.
Ja, absolut. Und natürlich ist unser Job in der Situation eigentlich, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln, weil wir ein emotional aufgeladenes Gegenüber haben. Aber wie gesagt, wir sind auch nur Menschen, das stimmt schon.
Doch, und man wird sich nie dran gewöhnen, denke ich jetzt mal.
Nein, schön wird es nie sein.
Ja, also es ist ja bei uns auch, natürlich gewöhnt man sich an den Prozess, dass einfach die Menschen bei uns trauern, dass die sehr traurig kommen, viel weinen. Daran, finde ich, gewöhnt man sich, aber dran alles andere irgendwie nicht.
Je nachdem, welches Schicksal auch dahinter dran hängt, ist es wirklich teilweise schwierig.
Würdest du so, 12 Jahre bist du Tierärztin jetzt schon, würdest du bei deinen eigenen Tieren jetzt nach so Erfahrungsjahren irgendwie was anderes machen? Oder würdest du, sagst du, okay, daraus habe ich irgendwas gelernt, das würde ich jetzt so und so machen?
Also ich hatte das Glück, wir lassen jetzt mal die Hasen aus der Kindheit weg, sondern reden jetzt vom Erwachsenensein. Da hatte ich eben 2 Katzen und der Kater ist letztes Jahr, den haben wir letztes Jahr eingeschläfert. Und das würde ich nicht anders machen, weil das ist genau dieses Thema. Der hatte eine Veränderung im Rückenmark von der von der Wirbelsäule und hatte sehr, sehr starke Schmerzen, die mit keinem Schmerzmittel in den Griff zu kriegen waren. Und wir wollten den eigentlich noch operieren, aber der hat sich dann akut massiv verschlechtert und war so schmerzhaft. Und dann habe ich gesagt, der muss nicht leiden. Der hat jetzt 11 Jahre bei mir gelebt und der muss nicht leiden. Und dann haben wir ihn eingeschläfert. Und das war sehr emotional für mich, weil es war mein erster Kater.
Ja.
aber ich finde, in dem Moment ist es ganz wichtig, dass man nicht egoistisch ist. Also das ist was, das ist ganz schwierig zu kommunizieren und da muss man ganz behutsam auch bei den Besitzern vorgehen, aber bei manchen ist es so, die klammern sich so an dieses Tier und denken dann primär an sich, weil natürlich wird es ihnen schlecht gehen, wenn dieses Tier dann irgendwann nicht mehr da ist. Aber ich finde, wir sind es unseren Tieren schuldig, dass wir in dem Moment nicht egoistisch sind, egal wie schlimm das für uns ist.
Ja. Finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Da wären wir wieder bei dem Thema, dass wir bei den Tieren die Entscheidung treffen dürfen.
Ja, aber wir müssen sie dann auch treffen. Ja. Im Sinne des Tieres und nicht im Sinne von uns.
Ja. Und ich finde, es fängt schon damit an, dass ich ein Tier hole. Also, dass ich es in mein Leben hole, dass ich sage, ich kümmere mich um dieses Tier. Und da, finde ich, gehört auch der letzte Schritt dazu, dass man sagt, okay, wenn es nicht mehr geht, dann muss ich entscheiden, ne, ob das geht oder nicht. Und wir haben schon oft auch Kunden, die dann sagen, nee, der ist einfach zu Hause eingeschlafen, das durfte er entscheiden. Und das ist immer mein innerer Struggle, weil man diesem Tier, ich weiß nicht, wie es euch da geht in der Klinik, du siehst diesem Tier an, dass es vielleicht auch schon ein paar Wochen vorher einfach gerne sterben hätte wollen.
Ich finde ganz krass bei Katzen, du siehst denen die Schmerzen im Gesicht an.
Wenn die wirklich so, also das ist jetzt gemein, aber so qualvoll zu Hause, nicht jede Katze natürlich,
um Gottes Willen, auf jeden Fall.
Aber so qualvoll dann eingeschlafen sind, weil keine Medikamente oder keine Schmerzlinderung oder irgendwie sowas. Und das finde ich dann so schlimm, weil da, finde ich, wirklich dann Menschen sehr egoistisch sind und sagen, naja, aber sie ist doch zu Hause eingeschlafen.
Ja.
Da hatte ich relativ am Anfang tatsächlich so einen Fall bei mir. Das war eine Annahme, die habe ich gemacht. Das war, war ich noch nicht lange da. Und dann hat die Dame mir ganz ausführlich erklärt, dass sie diese Katze jetzt 2 Wochen durch ihren Sterbeprozess begleitet hat.
Oh yeah.
Und in mir drin ist alles zusammengezogen. Ich habe mir gedacht, das arme Tier musste jetzt 2 Wochen lang kämpfen und dann elendig, also man hat sie angesehen, es war kein schöner Tod, musste dann elendig daheim sterben, weil die Besitzerin ihr den Gefallen nicht tun wollte. Also ja, weil sie es, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber sie hat sie nicht gehen lassen können. Und ich fand das so schlimm damals, weil ich mir immer wieder gedacht habe, du hast die Wahl, dein Tier so viel Leid zu ersparen, dann mach das doch.
Aber wie vermittelt man solchen Menschen, dass es eigentlich nicht schön ist? Ich glaube, das ist ja schier unmöglich, weil ich glaube, die machen das aus so einer tiefen Überzeugung, dass sie wirklich, also die sind ja wirklich der Meinung, dass sie das Allerbeste für ihr Tier tun.
Ja, das ist ganz schwierig. Also ich versuche es dann mit dem Vergleich zu Menschen zu machen. Und die meisten haben dann ja irgendwie vielleicht schon mal so eine Erfahrung gemacht, wenn die Oma oder der Opa gestorben ist und es einfach lang gedauert hat und nicht so schön war.
Ja.
Und dann kommt bei manchen so, ah ja, stimmt, ja, nee, das will ich eigentlich nicht für mein Tier. Aber es gibt auch die, wahrscheinlich war die Dame dann so eine, bei denen redet man gegen eine Wand.
Ist egal.
Es ist egal.
Sind dann wahrscheinlich auch die, die dann gar nicht zum Tierarzt gehen. Die sagen dann, okay, jetzt sehe ich, mein Tier geht es nicht mehr gut, das wird jetzt dann zu Ende gehen.
Dann spart man halt ein.
Ja, furchtbar. Ich
finde es ganz...
Also man kann es nur versuchen, aber ganz verhindern kann man es nicht.
Nee. Ja, und wenn jemand dann nicht zum Tierarzt geht, ist ja sowieso...
Genau, dann ist,
kann's hat man keinen Zugriff mehr.
Aber ich finde den Spagat irgendwie so interessant zwischen den Menschen, die dann sagen, ich habe mein Tier jetzt umgebracht. Mhm. Und die, die dann aber sagen, nee, ich kann es nicht erlösen oder ich will es nicht, weil sonst habe ich es ja nicht mehr. Ja. Das finde ich so schwierig. Und was würdest du sagen, was ist so die Tendenz? Gibt es mehr von denen? Gibt es mehr von denen? Oder ist es gemischt? Oder?
Also die meisten sind dann schon eher so, ich habe jetzt mein Tier umgebracht und haben Schuldgefühle, als die, die es zu Hause dann selber passieren lassen, weil die Medizin ja auch so weit ist und die ja in der Regel alle schon davor in Behandlung waren, die Tiere. Und dann hat man die eh vor Ort und kann mit denen dann sprechen. Ja. Bei den meisten schafft man es dann, dass man eine Euthanasie irgendwann durchführen darf und muss halt dann aber die Besitzer emotional danach nochmal auffangen.
Ja, natürlich. Wie ist es bei euch im Team von den Tierärzten jetzt? Weil bei uns ist ja so der Teamgedanke schon immer relativ groß und wir haben ja schon oft Fälle, die einfach auch im Team so nachbesprochen werden, wo man einfach froh ist, wenn man nicht alleine ist. Ist es bei euch auch so oder wie macht ihr das?
Ja, absolut. Also wir haben eine Survivor Wall, da hängen die ganz kritischen Patienten, die es gepackt haben, dran. Und wir haben aber auch eine Wand mit Patienten, um die wir gekämpft haben sehr lange und die wir dann verloren haben. Und die hängen dem ganzen Team nach. Also jetzt auch wieder Teamchirurgie, wenn wir Patienten haben, die mehrfach im OP waren, dann hatte jeder da mal seine Hand dran, sei es auf Station, sei es im OP, und da leidet dann das ganze Team. Und das sind auch Fälle, über die man spricht, wo man nochmal auch im Team Nacharbeit betreiben muss. Ich bin quasi Teamleiter vom Team Chirurgie und habe dann auch oft meine Kollegen bei mir sitzen, die sagen, hey, warum ist der jetzt, habe ich was falsch gemacht, hätten wir irgendwas anders entscheiden müssen, hätten wir den retten können, was hätten wir noch besser machen können, und da sprechen wir schon auch viel drüber.
Ja. Gibt es da dann oft so den Aha-Effekt, dass man sagt, okay, wenn man jetzt das und das gemacht hätte, vielleicht? Oder macht man das nicht als Tierarzt?
Meistens ist es eher der, wir haben alles gemacht und es ist nichts schief gelaufen und wir haben ihn einfach nicht retten können. Ja. Also zum Glück ist es selten so, dass man sagt, ja, wenn wir das gemacht hätten, dann hätte es vermutlich funktioniert. Weil dann würde das ja, also es impliziert ja, dass irgendwas dann falsch entschieden wurde oder falsch gelaufen ist oder übersehen wurde.
Ja.
Meistens sind es einfach wirklich... multimorbide Patienten, gern die Katzen mit den Beckenfrakturen. Das klingt immer so harmlos, ja, hat sich halt das Becken gebrochen, da hängt so viel dran mit Nicht-Fressen, mit Blutarmut, dann werden die operiert, dann kriegen die Wundheilungsstörungen, dann brauchen die 3 Bluttransfusionen, dann reagieren sie auf die Bluttransfusion, dann kriegen sie Gefäßentzündungen und Flüssigkeit im Brustkorb und dann ist es wie so ein, also es zieht sich dann so durch und es kommt eins nach dem anderen und dann verliert man den Patienten. Aber man hat dann nicht falsch entschieden, sondern es sind einfach schwer verletzte, traumatisierte Tiere.
Ja.
Und wir können nicht alle Kämpfe gewinnen.
Nein, aber ist es so, dass man dann sagt, okay, man sieht dem Tier auch irgendwann an, dass es gut ist?
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Der Charakter eines Tieres, ich sage das jetzt mal so, das sind so eher, also wir differenzieren mal Hund und Katze. Es gibt so Hunde, die lassen sich total hängen auf Station, wo man gleich merkt, okay, der hat eh eigentlich irgendwie schon aufgegeben. Mhm. Und wir haben so diese krassen Kämpfer, denen man wirklich anmerkt, der will.
Mhm.
Dann ist es so, dass ich oft auch die Besitzer dann bitte zu kommen. Also wir haben per se keine Besuche auf Station erlaubt, wenn das Tier jetzt nur 2-3 Tage da ist, weil das die zu sehr stresst, wenn der Besitzer kommt und dann wieder geht. Aber bei diesen schwerkranken Patienten sage ich manchmal, kommen Sie mal vorbei und machen Sie sich bitte mal ein Bild, wie es Ihrem Hund so geht. Oder auch als Motivation, dass der Hund wieder ins Fressen kommt, weil er sieht, Frauli ist noch da.
Kommt doch wieder.
Yay, und dann geht es denen besser. Und bei den Katzen, ist es auch ähnlich. Denen sieht man aber auch oft an, wenn sie dann sagen, sie wollen nicht mehr. Also man merkt es schon ein bisschen.
Ja, ja. Okay. Finde ich interessant mit diesen Besuchsthemen. Ich hatte ja mein Pferd in der Klinik länger und da darf man ja immer vorbeikommen in der Pferdeklinik. Und da ist es ja, also klar gibt es ja auch so diese Quarantäneboxen oder die Intensivboxen, da dann nicht oder halt nur zu bestimmten Zeiten. Aber die normalen Boxen, also jetzt, wenn das jetzt eine Standard-OP war, dann darf man da immer kommen, darf sein Pferd rausputzen irgendwie. Also da geht es ja teilweise zu wie in einem normalen Reitstall. glaubst du, das macht einen Unterschied dann? Weil die Pferde, denke ich, die freuen sich dann schon, wenn man kommt. Aber wenn du sagst, die Hunde sind gestresst.
Also wir argumentieren es immer so, dass der Hund sich natürlich freut, wenn der Besitzer kommt. Aber dann auch traurig ist, wenn der Besitzer wieder geht. Und ich argumentiere dann immer, naja, sie haben den jetzt schon einmal hier zurückgelassen, in Anführungszeichen, als sie ihn hier abgegeben haben. Und wenn sie den jetzt jeden Tag besuchen und dann jeden Tag wieder gehen, lassen sie ihn jeden Tag wieder aufs Neue zurück. Und so ist es eigentlich beim Großteil der Patienten. Ah, okay. Ausgenommen die, wo wir sagen, der lässt sich so hängen, der braucht jetzt, glaube ich, mal den Input vom Besitzer. Mhm. Und dann geht es denen auch besser.
Ja.
Aber wie gesagt, da unterscheiden wir auch zwischen, es ist jetzt eine Fraktur, der sitzt 2 Tage stationär und dann geht er wieder heim.
Ja.
Oder er hat irgendwas Schlimmes und sitzt 10 Tage stationär.
Ja, okay. Und vielleicht beim Pferd, weil die sind ja sehr gewohnt. Also, dass man kommt und geht.
Ja.
Das ist ja das Pferdedasein. Also der Besitzer kommt und geht und der Hund ist ja eigentlich immer dabei.
Der Hund ist immer dabei.
Ja.
Und bei uns auf Station wird es auch einfach den Ablauf stören. Also wenn da ständig jemand... dann besucht und so, die hängen ja dann auch an den Infusionen, dann kann der den auch nicht einfach rausnehmen, der muss ja erst abgestöpselt und alles werden.
Ja.
Das geht nicht.
Wie viele Tiere habt ihr auf Station in ungefähr?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt so Phasen, da ist ganz voll und dann ist wieder relativ leer. Wir bauen auch gerade aus, deswegen werden wir bald noch mehr Kapazität haben, aber 8 bis 10 Hunde... So um den Dreh rum. Also schwierig zu sagen. Jetzt Anfang der Woche waren es irgendwie nur 2, 3. Dann haben sie das Wochenende gut entlassen.
Ja.
Und jetzt hat sich es, glaube ich, aber schon wieder ganz gut gefüllt. Also es ist wirklich sehr schwankend.
Ja. Aber ist es dann nur deine Station, Orthopädie? Oder ist es
nein,
komplett?
Nein, das ist alles.
Okay.
Das ist alles.
Ja. Und gibt es mehr Hunde dann auf Station oder mehr Katzen?
Kann man nicht sagen.
Kann man nicht
mal
sagen.
Mal so, mal so. Aber wir haben auch viele Katzen.
Ja. Weil du vorhin auch angesprochen hast, die Katze, wo man dann sagt, okay, die fressen halt schlechter oder ja, es kommt dann von einem ins nächste und das stapelt sich dann irgendwie so. Ist es speziell ein Katzenthema oder haben das Hunde genauso? Weil mir kommt es oft so vor, wenn die Kunden bei uns sind, ich weiß nicht, Katzen, die sind für mich, ich habe selber keine Katzen, muss ich jetzt gestehen, bin jetzt nicht so der Katzending, aber oft, wenn die Kunden erzählen, dann haben die schon 35 chronische Krankheiten gehabt und 17 Allergien. Und
Katzen haben 7 Leben.
Ja, 7 Leben sowieso. Und dann denke ich mir immer, okay, also meine Hunde, toi, 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 die sind irgendwie alle fit. Ich weiß jetzt nicht so genau. Sind da Katzen irgendwie anfälliger? Oder?
Nee, es gibt durchaus auch Hunde, die viele unterschiedliche Probleme haben. Das ist auch oft ein Rassethema. Das führen wir jetzt hier nicht weiter aus.
Jetzt wird es kritisch.
Genau, aber doch Hunde auch. Ich finde, Katzen leiden halt stiller als Hunde. Also oft merkt man es den Katzen auch nicht so an.
Also die sagen einfach gar nichts.
Die sagen nichts. Also gerade diese Nierenkatzen kommen dann manchmal an mit einem Nierenwert durch die Decke und dann bist du so, oh ja, die ist ja eigentlich noch munter. Und wir denken uns, ja, aber der muss so schlecht sein, die arme Katze. Ja, du fressen tut die schon eigentlich auch noch ganz gut. Die leiden einfach stiller.
Okay.
Ja.
Und sind dann auch leidensfähiger wahrscheinlich, oder?
Also es gibt sicherlich auch zähe Hunderassen, die sehr leidensfähig sind, aber ja, ich würde schon sagen, dass Katzen, die meisten Katzen leidensfähiger sind.
Ja.
Ja.
Habe ich auch das Gefühl. So diese Katzen mit gebrochenem Kiefer, die ganz normal weiterfressen und man sieht es nicht.
Ja.
Oh Gott.
Also Katzen sind wirklich verrückt.
Ja. Verrückte Tiere. Ja, ja. Und aber du hast selber ja Katzen. Würdest du, also finde ich immer spannend, weil bei uns ja auch ganz viele verschiedene Tiere kommen und ja, man sieht viel, die Kollegen haben ja auch Hunde und alles Mögliche immer dabei. Würdest du dann irgendwann mal sagen, oder hast du ab und zu so Momente, wo du denkst, oh Gott, der ist ja niedlich, den würde ich jetzt mitnehmen?
Ja.
Oder wie ist das so?
Ja, sowohl Katzen, obwohl ich ja schon 2 habe, als auch Hunde. Ja, wir sind da auch
schon.
Sagen, ja, absolut.
Ja.
ist auch noch nicht vom Tisch, dass ich irgendwann mal einen Hund haben werde. Aber aktuell habe ich nicht so viel Zeit für den Hund. Das fände ich dann dem Hund gegenüber ungerecht. Aber ich hätte tatsächlich gerne einen Dackel.
Oh,
und da ich ja Bandscheiben operieren kann, ist es auch kein Problem, wenn ich einen Dackel zulege.
Ja. Der Dackel war ja auch in Verruf ein bisschen.
Ja, ja, vielleicht habe ich irgendwann mal einen Dackel.
Ja, finde ich interessant, dass ein Tierarzt sich einen Dackel
Ja, finde ich auch sehr cool.
Ja, also ich meine, Dackel total.
Ja, geht es, ja. Aber das ist ja auch mit den ganzen Kurznasen und so, ist ja immer ein schwieriges Thema. Ja, genau, die lieber nicht. Ja, finde ich spannend, weil mir geht es immer so, wenn ich, wir haben ja hin und wieder Vögel bei uns und so Papageien. Und die finde ich ja wahnsinnig hübsch. Da denke ich mir schon, wie cool wäre das, wenn man so einen Papagei zu Hause hätte, der dann da einfach so rumfliegt. Und dann denkt man so länger drüber nach, denke, ah nee, lieber nicht. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch so Exoten oder so?
Nein.
Irgendwas Außergewöhnliches?
Nein, also wir behandeln nur Kleintiere, also Hund und Katze und dann noch die kleinen Heimtiere, also Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster. Mhm. Aber wir behandeln keine Vögel und keine Reptilien.
Habt ihr oft Hamster bei euch?
Selten.
Okay.
Aber wir hatten schon Hamster, die sich das Schienbein gebrochen haben und die haben wir dann mit so einem kleinen Mini-Zahnstocher-Ding geschient mit Verband und so. Also doch.
Wahnsinn.
Ja.
Die Frage ist eher, wie bricht sich ein Hamster ein Schienbein?
Indem er mit dem Füßchen im Gitterkäfig hängen bleibt und weglaufen will.
Ah, okay. Oh, ich dachte schon, in seinem Laufrad irgendwie.
Nein. Also meistens ist es die Vorgeschichte. Ist hängen geblieben, hat gezogen und dann.
Und dann hoppelt der so.
Ja, dann lahmt er und dann kommt jeden Tag, mein Hamster lahmt. Dann muss man immer ernst bleiben.
Ja.
Und dann rankt man diesen kleinen Hamster und sagt, ja, hat sich das Schienbein gebrochen.
Ach Gott.
Ach Wahnsinn.
Und dann, okay. Und dann zahlt man hunderte Euro für diesen Hamster.
Ja, oder auch fürs Kaninchen und fürs Meerschweinchen. Also ihr habt auch schon da Brüche operiert. Beim Kaninchen machen wir das auch mit Platten sogar.
Ja.
Ja.
Aber verheilt es dann gut? Ich denke, wie will man so ein Kaninchen dann ruhig halten?
Ja, halt in den kleinen Käfig einsperren, nicht so viel hoppeln.
Und es klappt?
Ja.
Ach, wie crazy. Tatsächlich, das Kaninchen von meiner Cousine hatte einen Schlaganfall und hatte dann den Kopf immer so schief.
Mhm.
Und dann ist es immer auf, das hatte so Schlappohren.
Mhm.
Und dann ist es immer auf sein eines Schlappohr gehüpft.
Mhm.
Und dann musste man das eine Ohr über den Kopf binden zu dem anderen Ohr, damit es da nicht. Und dann sah dieses Kaninchen immer so verrückt aus mit den zusammengebundenen Ohren und dann dem schiefen Kopf und dem. Und der, ich glaube, der hat noch 3 Jahre gelebt.
Ja,
der ist dann immer so ein bisschen einseitig durch den Garten gehüpft. Aber wir waren immer fasziniert von diesem Kaninchen, was das alles aushält. Sind.
Die leiden auch still, denen sieht man es auch nicht so an. Das hat jetzt bestimmt nicht gelitten. Ja.
Nee,
also aber die kommen auch, sind ja Fluchttiere, die dürfen ja in freier Wildbahn nicht zeigen, dass sie was haben, weil dann werden sie gefressen.
Ja.
Die kommen auch immer, ja, manchmal spät, weil man es ihnen halt nicht anmerkt.
Ja, aber hast du auch vor manchen Tieren, die kommen so ein bisschen Respekt? Dass man sagt, finde ich jetzt gruselig, oder?
Also gruselig im Sinne von, könnte mich verletzen oder gruselig im Sinne von?
Beides?
Ich wüsste jetzt gar nicht, was der andere
Sinn
ist.
Also gruselig im Sinne von verletzen. Natürlich haben wir Hunde, die Tierärzte nicht mögen, um es jetzt mal so zu formulieren, die dann beißen würden. Wir haben diverse Maßnahmen, wie wir das verhindern können mit Maulkorb und Halskragen oder Maulschlinge. Ja. Und die allermeisten Patienten kriegt man dann gehandelt, dass man mit denen was machen kann. Wir haben aber auch Angstpatienten oder Tierschutztiere, die so aggressiv sind, dass man mit denen nichts machen kann. Vor denen habe ich Respekt. Also ich laufe jetzt nicht schreiend davon, aber ich habe schon Respekt und halt dann auch Abstand. Aber auch da haben wir dann Möglichkeiten.
Ja.
Zum Beispiel kann man solche Tiere mit dem Blasrohr sedieren, wie im Zoo.
Ach, wie im Zoo.
Ja, haben wir da.
Auf Safari.
Genau, genau. Und dann geht es schon. Also ich bin da nicht so erschrocken, auch bei Katzen. Katzen sind ja auch, wenn sie uns nicht mögen, können die mit ihren vier Beinen und dem Maul sich doch ganz ordentlich wehren. Aber
sind dann immer die langen Handschuhe, oder die man dann anziehen muss?
Nein, tatsächlich nicht mehr. Die sind bei uns in der Klinik verboten.
Oh.
Weil wir sind eine Cat-Friendly-Klinik. Da gibt es auch die strenge Richtlinien zum Handhaben von Katzen. Wir arbeiten da auch viel mit Halskrägen.
Ah, okay.
Oder die werden einfach sediert. Mhm. Und viele Tiere kriegt man auch schon gefügiger, indem man die zu Hause vorsediert. Dann kriegen die Patienten, Besitzer eine Tablette mit.
Ah.
Und die geben die 2 Stunden vorher. Und dann kommt der schon so, mir ist alles egal, fass mich ruhig an.
Ach, das ist ja praktisch. Ja. Das ist wie bei den Pferden, diese Paste, diese Chillpaste.
Ja,
Cool, wir sind verladen.
Okay. Und Nacktkatzen fasse ich nicht gern an.
Echt?
Also kuselig im Sinne von, ich finde das komisch. Ja.
Ich glaube, ich habe noch nie eine Nacktkatze angefasst.
Ich auch nicht.
Also Nackthund schon, fand ich jetzt auch nicht so berauschend.
Also die sind total lieb und süß, aber ja.
Sind die bei uns? Also es gibt so viele bei uns?
Viele jetzt nicht, aber ab und an kommt mal schon eine.
Ah, ja. Ja, ich habe ja persönlich nicht so die für Meerschweinchen. Meerschweinchen finde ich persönlich sehr, sehr gruselig.
Gruselig?
Ja, ich mag die nicht so. Und auch wenn die zu uns kommen, ich tue mir schwer. Also ich kann sie annehmen, ich kann das auch alles machen, aber...
Aber du nimmst sie nicht gerne an.
Nein. Es tut mir wirklich leid an alle Meerschweinchenbesitzer, aber ich irgendwie, es geht nicht so gut. Es ist sehr, sehr schwierig für mich. Deswegen, ja, Meerschweinchen. Ja. Ich verstehe das mit den Nacktkatzen.
Ja.
Ja.
Ich werde sehr oft gefragt, ob ich schon mal gebissen worden bin. Ich wurde noch nie gebissen. Wurdest du oder bist du oft gebissen? Oder wird bei uns euch grundsätzlich in der Klinik oft jemand gebissen?
Ich wurde einmal gebissen.
Von Hund oder Katze?
Von der Katze. Oh. Da war ich 2 Wochen Tierarzt.
Oh, super.
Und habe der Katze in einen Zugang gelegt und dann wird die ja fixiert von der haltenden Person. Und die war auch nicht so erfahren. Ich war auch nicht so erfahren. Ich habe gesagt, hast du die Katze gut? Ja, ja, ich habe die Katze gut. Und ich habe gestochen und die Katze hat gemacht und hing in meiner Hand.
Ah.
Ja. Dann bei Katzenbissen müssen wir immer ins Krankenhaus, weil die sehr viele Bakterien in der Maulhöhle haben. Und dann musste es aufgeschnitten werden und dann ist man ein bisschen krankgeschrieben. Das war mein einziger Biss. Also ich bin ganz gut durchgekommen bisher.
Da wurde ich schon öfter gebissen.
Echt?
Ja, in der Hundeschule. Als Welpentrainer. Also Trainer bei den Welpen.
Das ist ja dann kein Biss, sondern eher so ein spielerisches.
Ja, hin und
tut halt
wieder.
Weh mit den Milchzähnen, weiß ich
immer
schon.
Immer so Milchzähne, ja. Manche, die finden es dann auch nicht mehr so spielerisch. Ja, okay. Aber das
tatsächlich weder in der Hundeschule noch in meiner Arbeit wurde ich jemals gebissen. Oh Gott, klopfer
voll. In der Arbeit hoffentlich nicht, wenn die schon tot.
Ich bin noch nebenbei selbstständig und da habe ich viele lebende Hunde und manchmal auch Katzen.
Okay.
Aber da hat mich auch toi 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 noch niemand gebissen.
Aber ich glaube, das Setup ist auch immer ein anderes. Ob man zur Physio geht oder ob man zum Tierarzt geht.
Ja, wobei manche also bei mir schon auch
so unzufrieden sind.
Tierarzt-Wipes kriegen. Ja.
Ist auch nicht immer nur angenehm in der Physio.
Nee.
Ja.
Gerade beim ersten Termin ist der erste Eindruck immer, okay, wir sind hier beim Tierarzt. Ich sterbe heute.
Ja.
Dann aber kennen sie es aber so.
Warum haben so viele Tiere Angst vorm Tierarzt?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, da riecht es komisch. Dann riecht es nach ganz vielen anderen Hunden. Also es ist ja eh super aufregend. Ich glaube schon, dass die auch vielleicht die Angst des anderen Hundes riechen. Vielleicht. Ja. Und dann passieren halt Dinge, die nicht angenehm sind, sage ich jetzt mal. Was ganz, ganz wichtig ist, was wir auch allen Besitzern mit Welpen sagen, ist, dass die ein Medical Training machen. Mhm. Also, dass sie wirklich zu Hause üben. Ich darf deine Pfote angucken. Ich darf jetzt hier deine Lefze hochheben und deine Zähne angucken. Hier, Stethoskop können sie jetzt nicht simulieren. Wir bieten aber auch immer an, dass sie einfach mal mit dem Welpen reinlaufen, auf die Waage gehen, wieder rauslaufen, ohne Termin.
Ach, cool.
Dass der einfach mal dieses Praxis- oder Klinik-Feeling hat.
Mhm.
Das finde ich ganz wichtig, das sagen wir denen allen. Und wenn halt mal ein Tier eine schmerzhafte Erfahrung hatte, dann verknüpft es das halt mit dem Tierarzt. Ja?
Ja.
Wir haben Patienten, die waren jahrelang da, so alles gut. Und dann war irgendwann mal eine Situation und die haben sie so schlecht in Erinnerung, dass sich dann ein Schalter umlegt und dann geht es halt nicht mehr.
Ja.
Ja? Aber ich finde, mit diesem Medical Training kann man wirklich viel das schon
stimmt,
vorher
ja.
üben
ja.
und jetzt kommt er ja planmäßig eigentlich eh nur zum Impfen und zum Allgemeincheck und ja.
Macht ihr so Allgemeinsachen überhaupt als Tierklinik oder seid ihr nur für Notfälle da?
Nee, wir machen auch Allgemeinsachen. Wir haben Patienten, die nur zu uns kommen, das sind wir quasi der Haustierarzt in Anführungszeichen. Ansonsten versuchen wir immer, wenn die Tiere einen Haustierarzt haben, die allgemeinen Sachen beim Haustierarzt machen zu lassen. Also wenn der dann, weil wir denen nicht die Arbeit und das Geld wegnehmen wollen.
Ja.
Das heißt, wenn der kommt zur Untersuchung Kreuzbandriss, dann kommt der zu mir als Spezialist. Und wenn die dann sagen, können Sie den Hund auch noch impfen, dann würde ich sagen, ja, kann ich schon. Aber ich würde Sie bitten, es bei Ihrem lokalen Tierarzt durchführen zu lassen, weil das ist sein Geschäft.
Aber ihr könnt an sich impfen.
Ja.
Weil es gibt auch Kliniken in München, die impfen gar nicht. Ja, also die haben auch gar keinen Impfstoff da.
Doch.
Ich hatte es nämlich genau die Situation. Von mir hat eine Hündin sich ein letztes Jahr im Winter den Fuß gebrochen und ich hatte eine andere, die hatte eine Tollwutimpfung, hätte sie gebraucht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe die im Auto, könnten wir die schnell impfen, bin schon da. Nö, die haben gar keinen Impfstoff da. Okay, wusste ich jetzt so auch noch nicht.
Doch, das haben wir da, aber also ich mache das dann schon auch, wenn sie sagen, ja, jetzt habe ich den gerade da und der geht eh so ungern zum Tierarzt und wenn, können sie nicht. Ja, aber ansonsten versuche ich, weil da gab es auch schon Haustierärzte, die sich dann beschwert haben, dass wir ihnen da die Arbeit und das Geld wegnehmen und die Kunden abziehen, was natürlich nicht unser Bestreben ist.
Ja. Ja. Ist also eigentlich dann so wie im Humanbereich auch quasi das Krankenhaus, wenn es wirklich akut und Notfall und Ding und sonst geht man zum Hausarzt.
Ja.
Aber war mir jetzt neu, dass sich dann die Haustierärzte oder dass man da so ein Konkurrenzdenken auch hat, weil so was wir so mitbekommen, irgendwie alle Tierärzte sind immer überfüllt. Es ist, man kriegt eigentlich nie einen Termin. Es hat jeder irgendwie noch und nöcher Arbeit. Deswegen wundert es mich.
Ja, trotzdem sind es deren Stammkunden.
Ja.
Und also gerade auch dieses, sie kommen am Wochenende mit einem Problem, das da eigentlich auch der Hausarzt lösen könnte, aber der hat halt zu. Also so ein Magen-Darm-Infekt zum Beispiel. Mhm. Wir sind halt da, der Hausarzt hat zu, dann behandeln wir den Hund an und sagen dann, bitte gehen Sie Montag zum Haustierarzt zur Kontrolle, weil es ja sein Patient ist.
Ja, okay.
Genau.
Ja gut, da wird es ja dann oft auch, also für mich wäre es einfacher, wenn mein Haustierarzt ist 5 Minuten entfernt und die Klinik eine halbe Stunde. Ja. Ist ja dann oft auch so ein bisschen.
Aber am Sonntagnacht ist er vielleicht nicht da, der Haustierarzt.
Nee, der ist nicht da. ich hätte tatsächlich noch ein paar privatere Fragen. und zwar, wir haben ja schon über die Schuldgefühle und über Kunden gesprochen, die so ein bisschen schwieriger sind und auch wie man damit umgeht, als Team auch damit umgeht. Würdest du sagen, dass sich deine Einstellung zu Leben und auch zu Tod in den letzten Jahren oder auch als Tierärztin mit deiner ganzen Arbeit, dass sich da irgendwie was verändert hat, dass du jetzt Dinge zum Beispiel ganz anders siehst wie im Studium, dass man sagt, habe ich gelernt, sehe ich anders? Habe ich vielleicht meine Meinung auch dazu geändert? Oder was hast du da für Erfahrungen?
Also im Studium gelernt, zu Leben und Tod haben wir, also man lernt die Krankheiten. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wie man eine Euthanasie macht und so lernt man jetzt nicht unbedingt oder wie man mit den Besitzern umgeht. Also bei mir ist es, also es hat sich schon verändert, weil ich ja teilweise die Macht in Anführungszeichen habe, über Leben und Tod zu entscheiden. Also Besitzer verlassen sich ja auch auf meine Empfehlung, was ich jetzt empfehle, was mit dem Tier passiert. Und das sind bei mir meistens die, die auf dem OP-Tisch liegen, wo dann eben telefoniert wird und wo ich sage, ich würde Ihnen jetzt zur Euthanasie raten, weil ich halte das für nicht vertretbar. Und da habe ich mir am Anfang schwerer getan, weil es ist eine endgültige Entscheidung, die kann ich nicht rückgängig machen. Der Besitzer verlässt sich darauf, dass ich ihn richtig berate. Und dann habe ich oft das nochmal also reflektiert, habe ich das richtig gemacht, hätte es noch eine andere Option gegeben, das mit nach Hause genommen, lang drüber nachgedacht. Das ist besser geworden, weil man natürlich auch einfach mit den Jahren routinierter wird und auch weiß, was geht und was nicht geht. Aber ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich da habe, weil ich einfach dann über Leben und Tod in dem Moment entscheide.
Ja.
Ich alleine, ich spreche dann auch nicht mit 5 Leuten rück, sondern ich habe ja jetzt den Patienten und dann muss ich das entscheiden. Und ja, auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde es einfach für mich als Tierarzt angenehm, dass ich die Entscheidung treffen kann, im Gegensatz zu den Menschen, die sie halt nicht treffen können.
Ja.
Und
würdest du dir manchmal wünschen, dass du Rücksprache halten könntest?
Also wenn ich Rücksprache halten möchte, kann ich das tun. Also es ist
gibt schon immer.
Ja. Das Team ist auch so aufgestellt, dass immer einer erreichbar ist und man immer fragen kann. Also da sind wir auch, was die Hierarchien angeht, sehr flach und jeder kann immer kommen. Da wird auch niemand dann irgendwie belächelt, warum kannst du das jetzt nicht selber entscheiden? Und wir tun uns alle manchmal schwer und dann sprechen wir drüber.
Ja.
Ja. Wir hatten vorhin ja schon kurz das Thema Schuldgefühle bei Tierbesitzern, dass die manchmal quasi dann nochmal anrufen und nochmal sprechen wollen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Gibt es das bei dir auch manchmal, dass du dann irgendwie, also du hast schon gesagt, du nimmst manche Fälle mit nach Hause, sitzt du dann auch manchmal da und denkst dir, boah, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Oder auch speziell, man hört, finde ich, in den sozialen Medien immer wieder, dass es diese Fälle gibt von Leuten, die zum Tierarzt gehen und sagen, meinem Tier fehlt zwar nichts, aber ich möchte, dass sie das jetzt bitte einschläfern, weil hat gebissen, sie wollen in Urlaub fahren
kein Geld oder whatever.
Man hört ja auch diese Fälle. Und also zum einen trifft man dann diese Entscheidung oder ich stelle mir auch vor, dass man sowas dann ewig hadert damit, oder?
Also wenn es eine grenzwertige Entscheidung war, wo man auch sagen hätte können, man kann noch weitermachen, dann denke ich schon viel drüber nach, kann es dann aber auch abschließen. Also das geht dann schon, aber ja, die nimmt man mit heim und überlegt. Patienten, die kommen, Geld ist ein großes Thema. Katze hat sich Schienbein gebrochen, alleinerziehende Mutter mit 3 kleinen Kindern, kann sich das nicht leisten, bitte schläfern Sie die Katze ein. Bei solchen Sachen verweigern wir in der Regel die Euthanasie, weil es eine Erkrankung wäre, die wir leicht beheben können. Also wir reden jetzt nicht von Tieren, die ganz schwer verletzt sind, wo wir sagen, ja, ist vollkommen gerechtfertigt, sondern ein Schienbeinbruch ist jetzt wirklich kein Beinbruch, haha. Das kann man gut reparieren. Und man könnte auch zum Beispiel das Bein amputieren, das wäre günstiger, dann muss man nicht die Metallplatte einsetzen, aber man kann das Tierleben auf relativ einfache Art und Weise retten. Und dann verweigern wir die Euthanasie und bieten dann aber Optionen an, wie das Tier wird an den Tierschutzverein abgetreten. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Oder die Besitzer sollen privat fragen, ob jemand ihnen Geld leihen kann, das übernehmen kann. Aber da sagen wir schon nein. Und Hunde, die aggressiv sind und beißen, das haben wir zum Glück selten. Und die sind dann nicht bei mir, sondern eher dann zum Beispiel in der Neurologie. Da geht es dann darum, ist es eine Wesensveränderung? Hat er vielleicht einen Hirntumor und deswegen beißt er jetzt? Dann wäre es natürlich ein medizinischer Grund, warum man sagt, man kann jetzt das Tier einschläfern. Aber nur weil ein Tier, jetzt mal überspitzt gesagt, unerzogen ist, wird es nicht gleich eingeschläfert. Also da haben wir auch das Recht und davon machen wir auch Gebrauch zu sagen, das machen wir nicht. Das führt dann manchmal zu sehr viel Wut bei den Besitzern. Und dann finden sie meistens irgendwo schon jemanden, der es dann macht, aber wir nicht.
Ja. Also die nehmen dann das Tier einfach wieder mit und suchen jemand anderen.
Ja.
Kann man dann ja davon ausgehen, dass das Tier dann trotzdem irgendwie stirbt.
Ja, aber das können wir dann nicht verhindern. Ja. Wir klären sie dann auf. Wenn jetzt der Schienbeinbruch dann sagt, er geht wieder, dann unterschreiben die uns das, dass sie gegen tierärztlichen Rat gehen, weil die Katze hat ja Schmerzen, geben ein Schmerzmittel mit, aber auch jetzt nicht für Tage, sondern nur, um die Katze akut abzudecken. Und dann ist unsere Empfehlung, das zu versorgen und dann nehmen sie es mit.
Wahnsinn.
Ja. Wenn wir schon bei den emotionalen Dingen sind, würdest du sagen, dass Tierärzte mehr psychologische Betreuung benötigen, weil der Job einfach sehr anspruchsvoll ist? Wird da genug drauf geachtet oder nicht?
Also da wurde früher sicher nicht so gut drauf geachtet wie jetzt. Und wenn man hört ja auch immer, die Suizidrate unter den Tierärzten ist eine der höchsten in den verschiedenen Berufsgruppen.
Ja.
Und liest immer wieder von Kollegen, die sich umgebracht haben, weil sie eben dem Druck nicht mehr standgehalten haben. Wir bei uns in der Klinik haben eine Notfallseelsorge-Hotline, wo man anrufen kann. Ist das jetzt eine Hotline? Weiß ich nicht genau. Aber wir haben ein Angebot, wir haben eine Nummer, wo jeder anrufen kann, wenn er irgendwas besprechen möchte, wenn er irgendwas loswerden möchte. Und es wird doch auch schon ganz gut genutzt. Und wir alten Hasen, sage ich jetzt mal, schauen schon, dass wir die jüngeren Assistenten auch auffangen. Die kriegen es ja auf Station oft mit, wenn so Fälle sind, die dann eingeschläfert werden. Und die sind dann auch oft, also die nimmt es mehr mit als uns, weil wir einfach das besser verarbeiten können. Und da versuchen wir schon im Team auch mit denen zu sprechen. Also wenn ich es mitbekomme und es ist einer aus meinem Team, dann nehme ich den auf die Seite und sage, du, lass uns da mal nochmal drüber reden.
Ja.
Und versuche dann auch irgendwie Strategien an die Hand zu geben, wie sie jetzt das abhaken können. Wie sie damit umgehen können und wie sie weiterleben können, übertrieben gesagt. Ja.
Aber an sich schon kritisch das Thema, oder? Ja. Also ich denke mir auch gerade im Umgang dann mit Kunden, wenn man dann eben, wie du gesagt hast, manche werden einfach aggressiv, sehr emotional, wird sicher mit die ein oder andere Drohung dann auch mal dabei sein. Das
absolut.
Muss man schon abkönnen irgendwo.
Absolut, ja. Das wird immer mehr. Die ganze Besitzerkommunikation wird immer aufwendiger und länger. wenn man das dann mal runterbricht, wie viel man am Tier ist und Medizin macht und wie viel man Psychologe so, ist, dann ist das ja mindestens 50-50, wenn nicht noch mehr Psychologe. ja, ist schwierig.
Ja. Es gibt da ja, glaube ich, auch seit ein paar Jahren eine Kampagne oder diese Not One More Vet-Kampagne. Stimmt, ja. Das hat mich voll berührt, als ich das gesehen habe, weil also ich meine, wir sind voll in dieser Hundebubble unterwegs. Wir kennen sehr, sehr viele Hundebesitzer und alles, was wir immer so hören, ist so dieses, ja, war beim Tierarzt und es war so teuer und ich habe so viel Geld dafür ausgegeben und die scheiß Tierärzte.
So viel Wut immer.
Ja, die wollen ja nur ihr Geld verdienen. Und ich bin mittlerweile bei jedem immer so, dass ich sage, nee, so ist das gar nicht. Die Tierärzte verdienen sich daran auch keine goldene Nase. Und wusstet ihr eigentlich, kommen dann immer mit dieser Kampagne ums Eck. Ich finde, das ist was, also auch wichtig, das nochmal hier zu erwähnen. Kein Tierarzt, also ich spreche jetzt mal einfach für euch, er würde etwas tun, um sich deine goldene Nase zu verdienen. In erster Linie versucht ihr den Tieren zu helfen, denke ich. Und eben wenn man diese Kampagne sich einmal anschaut und sich ein bisschen damit befasst, es ist wirklich eine Berufsgruppe, die einfach sehr viel Leid und sehr viel Emotionen am Ende ausgesetzt ist. Also ja finde ich schon krass, dass
und
ja.
dann einfach so abgestempelt wird, so, naja, das ist der Beruf, damit muss man umgehen.
Genau.
Und das finde ich immer das Schwierige. Ja. Wenn man das einfach so, naja, das ist halt so.
Ja.
Weil ich denke,
nee. Nein.
Das ist also der Satz, ja, aber sie wollen doch Tieren helfen. Damit, das hören wir ganz oft. Ja. Es ist ein Beruf. Und jeder macht seinen Beruf, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ja. Und wir Tierärzte waren schon immer sehr leidensfähig. Und jeder Tierarzt ist, glaube ich, auch einfach masochistisch, weil er Tierarzt geworden ist. bei uns gibt es keinen, um 19 Uhr ist Feierabend und du gehst dann. Natürlich versuchst du das, aber wenn dann der Notfall reinkommt um 6:55, dann sagt man nicht, naja, jetzt ist 19 Uhr, ich habe jetzt Feierabend.
Ja.
Das können ganz viele andere Berufsgruppen nicht verstehen. Und wir verdienen uns keine goldene Nase daran. Ja. Und trotzdem ist es ein Beruf. Ja.
Ja.
Die Preise haben wir nicht gemacht, die sind vorgegeben. Es gibt eine Gebührenordnung für Tierärzte, nach der rechnen wir ab. Die Klinik hat einen hohen Standard, der muss auch irgendwie bezahlt werden. Die Leute möchten, dass nachts um 3 jemand da ist, der einen Ultraschall macht. Gut, dann kostet das halt auch Geld.
Ja.
Und ich meine, zum Humanmediziner gehe ich auch nicht und sage, naja, Sie sind doch Humanmediziner geworden, weil Sie Menschen helfen wollen.
Genau.
Ja, aber trotzdem verdiene ich auch Geld.
Ja.
Das muss man schon, es funktioniert ja nicht anders.
Und ich weiß nicht, in welcher Berufsgruppe es noch so einen hohen Druck gibt, auch mit Google-Bewertungen, was die Leute dann schreiben, was wir Beschwerden haben, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen. Das ist auch wirklich eine psychische Belastung.
Also bei euch ist es noch viel, viel extremer. Bei uns gefällt halt oft der Satz, sie können doch die trauernden Menschen da jetzt das nicht verlangen oder so. Wir sind halt eine Dienstleistung.
Ja.
Das ist auch einfach unser Beruf. Und dann wird oft halt auf diese Trauerschiene gelenkt. Und da finde ich es auch total spannend, weil nämlich auch in der Humanbestattung kein Mensch nach dem Preis einer Erdbestattung zum Beispiel fragt. Das ist dann einfach so.
Das kostet dann, was es kostet.
Genau, das ist einfach so. Und also kennen wir auch, dass ja eben Google-Bewertungen sowieso, dass es einfach sehr kritisch gesehen wird, dass auch irgendwo so ein bisschen die Menschlichkeit verloren geht hin und wieder. Also nicht bei allen. Wir haben auch ganz, ganz liebe Kunden. Und
ja, wir auch.
Die wirklich dann im Nachgang uns Schokolade bringen und so, ja, und ihr habt es immer so schwer und ich habe ein bisschen Nervennahrung und so Sachen. Also wirklich nicht die Allgemeinheit, aber es kommt halt leider immer häufiger vor. Und das ist wahrscheinlich bei euch dann noch eine Schippe drauf.
Ja, also genauso. Wir bekommen auch von auch von Besitzern, wo das Tier gestorben ist, wo es nicht geschafft hat, bekommen wir teilweise noch ganz lange Dankes-E-Mails oder Briefe oder auch noch einen Fressalienkorb.
Ja.
Da muss ich dann schon immer fast weinen, weil ich mir denke, oh, die armen Leute, jetzt haben sie eh schon echt viel Geld gezahlt und das Tier ist gestorben und trotzdem sind sie so dankbar. Und natürlich auch die, wo es gut gegangen ist, da kommt dann auch Dankeschreiben und so, aber halt auch bei Leuten, wo es gut gegangen ist, aber es war halt teuer, kommt dann irgendeine blöde Google-Bewertung.
Ja. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, so ein bisschen zukunftsorientiert. wenn du jetzt über alles, was wir so gesprochen haben, also die Euthanasie, die Begleitung der Kunden, dann den Ablauf in der Klinik, wenn du da gravierend die Macht hättest, irgendwas zu ändern, was würdest du ändern? Und sei es nur, ob du ein neues Gebäude bauen würdest oder irgendwie. Was wäre für dich so, wo du sagst, wenn ich könnte, dann würde ich das so und so und so machen?
Also ich würde das, also mehrere Punkte. Ich hätte gern wirklich so einen Sterberaum, der nicht so klinikraummäßig aussieht, weil das, glaube ich, für die Besitzer angenehmer ist. Dann würde ich gern mehr Hauseuthanasien ermöglichen. Wir bieten das schon an bei denen, wo man es planen kann. Aber es muss halt von uns, wir haben eine Sprechstunde, jeder hat seine eigenen Termine. Das heißt, ich kann nicht einfach spontan sagen, ich fahre jetzt zu einer Hauseuthanasie, sondern ich kann das, wenn ich weiß, ich müsste das übermorgen machen, dann kann ich mir einen Block reinlegen und kann das machen. Und es tut mir manchmal leid bei den Stammkunden, dass ich es nicht ermöglichen kann, wenn es was Akutes ist, weil ich es gern tun würde, aber ich kann es nicht. Und dann würde ich gern an alle Menschen appellieren, dass sie dabei sind, wenn ihr Tier euthanasiert wird. Ja. Weil das ist was mir am Herzen liegt, weil es, also viele sind dabei, aber viele sagen auch, ich kann das nicht. Und dann stirbt das Tier bei uns alleine. Mhm. Nicht alleine, wir sind ja da, aber wir sind halt nicht die Besitzer. Und ich finde, das ist man seinem Tier schuldig, egal wie schlimm es ist. Man heult Rotz und Wasser, ich weiß das selber. Aber das Tier versteht das ja nicht. Und das Tier versteht nicht, warum es jetzt alleine ist. Ja. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Besitzer da dabei sind.
Ja, das verstehe ich, ja.
Verstehe ich auch. Oh. Und so zum Abschluss, also das war schon ein schönes Ding, was du den Besitzer mitgeben würdest. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, gerade so unsere Tierbesitzer, die jetzt vielleicht ältere Tiere daheim haben, kranke Tiere daheim haben, was würdest du denen einfach noch mitgeben?
Jetzt nach der Euthanasie oder?
Grundsätzlich, so vielleicht noch vor der Euthanasie, so einfach
die
irgendwas.
Die Schritte, so ein bisschen.
Genau. Was ist dir da wichtig?
Dass, wenn sie sich unsicher sind, welche Entscheidungen sie treffen sollen, dass sie sich immer melden sollen, dass wir ihnen da beistehen, dass wir ihnen da helfen. Ihnen zu sagen, dass es primär um das Wohl des Tieres geht und nicht jetzt um das Menschenwohl, dass das Tier an erster Stelle steht und der Egoismus da zurückstehen muss. Und dass sie es begleiten sollen bis zum Schluss.
Okay, ja. Ja.
Finde ich ein sehr schönes Ende.
Ja, es war sehr emotional für mich heute, um ehrlich zu sein. Ich hatte zwischendrin immer wieder ziemlich stark Gänsehaut. Ja. Musste schlucken.
Aber sehr spannend und sehr lehrreich, finde ich. Also man lernt ja immer wieder was Neues. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Hat uns sehr gefreut.
Ja, war wirklich toll, auch mal diese Sicht zu sehen.
Ja. Ich habe so das Gefühl, wir haben im Nachgang noch so 35.000 Fragen.
Ja, wir können jetzt auch noch 2 Stunden weiterreden.
Ich rufe jetzt auch dann bei dieser Hotline an und frage ganz viele Dinge.
Ja.
Nee, aber war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Du musst jetzt wahrscheinlich noch in die Klinik, oder?
Ja, ja, genau. Dann, ich habe jetzt heute noch Dienst.
Ja, dann einen ruhigen Dienst mit ganz vielen lieben Patienten.
Hoffentlich.
Ja. Und ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Ja, ich freue mich schon drauf und vielen Dank.
Bitteschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.